Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. In der heutigen Folge ist Holger Hoheisel, Geschäftsführer der CCP, im Gespräch mit Markus Schneider, Director Consulting and Solutions, ebenfalls bei der CCP. Es geht um das Thema Lizenzen und Subscriptions verstehen. Denn genau das ist die Basis für eine effiziente Softwarebeschaffung und Software Asset Management. Die License Library unterstützt mit rund 50 Attributen, Lizenzen und Subscriptions schnell und sicher zu verstehen. Mithilfe dieser Informationen können zum Beispiel der Software-Freigabeprozess oder das Risikomanagement, aber auch die IT-Compliance und Security unterstützt werden. Außerdem gibt uns Markus noch einen Einblick, für welche Rollen und Funktionen die Informationen der License Library hilfreich sind und welche Prozesse dadurch beschleunigt werden können. Viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Mein Name ist Holger Hoheisel. In der heutigen Folge geht es um das Thema Lizenzen verstehen durch eine strukturierte Beschaffung von Informationen. Und mein Gesprächspartner ist Markus Schneider. Markus ist Director Consulting und Solutions bei CCP und ein alter Bekannter in der Lizenzlage. Herzlich willkommen, Markus.
Hallo Holger, ich grüße dich.
Den Impuls für diese Folge haben wir von einem Hörer bzw. Zuschauer von einem Webcast bekommen. Markus hat einen Webcast zu dem Thema Lizenzen verstehen, Lizenzen beschaffen, Lizenzen managen gehalten. Und welche Aktivitäten und Maßnahmen entlang des Lebenszyklus von Lizenzen und Subscriptions erforderlich sind. Und in dem Bereich Lizenzen verstehen hat Markus unter anderem die License Library vorgestellt und beschrieben, dass die License Library Software-Subscriptions, Software-Lizenzen über rund 50 Attribute beschreibt bzw. definiert. Und die Inhalte, die Informationen dieser Attribute gehen weit über die Erfordernisse von Software-Asset-Management hinaus. Und der Hörer bzw. Zuschauer hat gesagt, das ist ein hochrelevantes, hochspannendes Thema. Mach doch daraus mal eine Podcast-Folge und dem kommen wir natürlich gerne nach. Markus, vielleicht starten wir in das Thema, indem du mal kurz beschreibst, was ist denn die License Library eigentlich und um welche Attribute geht es?
Das mache ich gerne. Also die License Library ist ja ein Nachschlagewerk für Informationen zu verschiedenen Softwarelizenzen. Informationen natürlich in Form von jetzt irgendwas, was haben wir für einen Hersteller, was haben wir für ein Produkt, was haben wir für eine Produktfamilie, aber natürlich auch viele andere Informationen und zwar eine Riesenfülle an Informationen, die gerade, wenn ein Kunde Software beschaffen möchte, notwendig sind, damit er bewerten kann, passt das denn eigentlich zu unserem Unternehmen. Und so ist es ja auch entstanden. Und die 50 Attribute, die wir standardmäßig erheben, sind eben die große Schnittmenge über alle Kunden, die uns natürlich auch ihre Anforderungen geschickt haben und gesagt haben, wenn wir eine Software bewerten, dann hätten wir gerne folgende Informationen, damit uns das leichter fällt und wir die nicht recherchieren müssen. Also stellen wir die qualitätsgesichert eben zur Verfügung, natürlich auch mit den entsprechenden Belegen und das eben in einer sehr strukturierten Form.
Jetzt sind 50 Attribute natürlich eine ganze Menge. Kannst jetzt nicht hier alle aufzählen und das wäre auch nicht zielführend. Kannst du die denn aber clustern in so Themenbereiche? Für was sind denn diese Attribute da? Was beschreiben die denn?
Also wir haben natürlich neben den klassischen Themen, um was handelt es sich überhaupt, also über was für ein Produkt sprechen wir, haben wir auch Informationen für den Datenschutz oder Security, was jetzt beispielsweise Datenwiederherstellung, Datenvernichtung angeht. Wir haben natürlich auch Service Availability Informationen, wir haben Security Informationen, gerade bei SaaS-Anwendungen zum Beispiel relevant, mit was für einer Verschlüsselung arbeiten die Unternehmen, wie sind die Unternehmen zertifiziert. Also eine ganze Menge an Informationen, die tatsächlich erstmal so eine Erstbewertung erlauben, um schnell festzustellen, gibt es denn hier an dieser Stelle schon einen Showstopper? Kleines Beispiel dafür, wenn man einfach sagt, okay, der Gerichtsstand sitzt außerhalb der EU oder die Datenhaltung befindet sich außerhalb der EU, dann ist das für einige Unternehmen schon ein Kriterium zu sagen, okay, das müssen wir uns nochmal genauer anschauen oder wir müssen uns vielleicht auch auf die Suche nach einem anderen Produkt begeben. Und diese Fülle an Informationen bedient im Endeffekt den Teilnehmerkreis an diesem Freigabeprozess für Software, so will ich es mal sagen. Das gestaltet sich ja unterschiedlich in jedem Unternehmen, aber im Endeffekt sind die Prüfinhalte und Schritte nahezu identisch.
Jetzt hast du gesagt, es geht auch um das Thema Service Availability, schwieriges Wort. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das nicht eher dann ein Thema während des Betriebs? Wie können solche Attribute beim Softwarefreigabeprozess helfen?
Naja, es kommt natürlich darauf an, wenn ich jetzt ein Softwareprodukt beschaffen möchte, das unter Umständen in einen geschäftskritischen Prozess einbezogen wird, dann muss ich natürlich auch vorab wissen, was garantiert mir denn der Hersteller an Verfügbarkeit für meinen Service, gerade bei den SaaS-Anwendungen zum Beispiel, dass ich einfach weiß, okay, mit welchen Ausfallzeiten wären denn hier zu rechnen und sind denn diese Ausfallzeiten akzeptabel für den Prozess, den ich damit bedienen will? Oder auch ein ganz klassisches Beispiel, dass ich einfach sage, okay, ich habe jetzt hier Service-Down-Zeiten in einem Zeitraum, in dem ich aber diese Applikation immer brauche, vielleicht für irgendeinen speziellen Prozess. Und auch das muss vorab gut bewertet werden. Auch das ist ja ein Kriterium, passt das Ganze zu mir oder passt es nicht zu mir. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch immer prüfen, durch Add-on-Verträge kann man das vielleicht erhöhen oder verringern oder wie auch immer. Aber die Erstbewertung ist an der Stelle aus meiner Sicht immer sehr wichtig und auch zielführend.
Wenn du jetzt diese Bewertung beschreibst im Software-Freigabeprozess, dann hast du einen sehr idealen Freigabeprozess vor Augen, weil viele Unternehmen bewerten das gar nicht. Oftmals liegt das ja nur beim Einkauf und da ist es ja kaum möglich, diese Themen alle wirklich zu bewerten. Wer muss denn aus deiner Sicht dort alles einbezogen sein, um diese Informationen auch sinnvoll nutzen zu können?
Also zunächst mal, um auf den ersten Punkt zurückzukommen, ich denke, einen gewissen Freigabeprozess gibt es in jedem Unternehmen. Wie gut der ist und wie strukturiert der läuft, das ist natürlich nachher entscheidend, wie schnell das Ganze geht. Also es gibt tatsächlich Unternehmen, da dauert ein Freigabeprozess mehrere Monate, bis alle geprüft haben, was sie prüfen müssen. Es gibt aber auch Prozesse, die relativ schnell durchlaufen. Man muss es aber noch ein Stückchen weiter differenzieren, denn man kann bei Software, die ja im Endeffekt so das Getriebe im Unternehmen ist, nicht den gleichen Prüfprozess über jede Software ziehen und sagen, wir prüfen immer die gleichen Attribute. Denn es kommt natürlich auch darauf an, welchen Anwendungszweck erfüllt das Ganze. Es kommt darauf an, an welchen Prozessen ist die Software beteiligt, kritisch, nicht kritisch. Es kommt auch darauf an, was für sonstige Regularien habe ich vielleicht, die darauf noch einwirken. Und deswegen ist natürlich einmal eine strukturierte Zusammenarbeit wichtig. Zweitens natürlich auch ein gesamtheitlicher Blick, denn ein Attribut, das ich jetzt zum Beispiel finde, bleiben wir beim Gerichtsstand, der ist vielleicht nicht nur für die Legal-Abteilung, also für die Rechtsabteilung relevant, sondern vielleicht auch durch eine andere Person, die an diesem Freigabeprozess beteiligt ist. Und deswegen sagen wir immer gerne, wenn man eine Gesamtbeschreibung für eine Anwendung hat mit allen relevanten Informationen, dann fällt es auch allen leichter, das zu bewerten. Und um auf den zweiten Teil zurückzukommen, wer ist an dem Freigabeprozess beteiligt? Also in meiner Idealvorstellung haben wir natürlich einmal den Fachbereich. Der muss natürlich sagen, ich brauche diese Anwendung, weil sie fachlich zu uns passt. Das ist aber jetzt eine rein fachliche Einschätzung. Ob das Ganze zum Unternehmen passt, wird in der Regel bewertet durch IT-Security, durch den Datenschutz, Enterprise Architecture, also irgendwo, wo Gesamtkonzepte für die IT durchdacht werden, oftmals auch durch den Betriebsrat, also welche Art von Möglichkeiten gibt es auch zu sehen, wie die Mitarbeiter damit arbeiten, aber natürlich auch das Lizenzmanagement und der Einkauf. Ab und an kommt hier noch das Controlling ins Spiel, gerade wenn es um Subscriptions geht, um zu bewerten, wie können sich denn diese Kosten entwickeln, was müssen wir beachten. Also das ist ein Set an Personen, die tatsächlich jede Software prüfen sollten, so will ich es mal formulieren. Und um denen eben die Arbeit leicht zu machen, versuchen wir eben diese Informationen zu liefern, dass die nicht recherchiert werden müssen. Und das macht natürlich den ganzen Prozess effizient.
Und Unternehmen, die das dann richtig gut machen, die haben dann wahrscheinlich beide Szenarien. Einmal einen Freigabeprozess, der über Monate läuft, wo sehr intensiv bei einer sehr kritischen Software geprüft werden muss. Und bei einer weniger kritischen Software dann die schnelle Variante, wo man dann bestimmte Kernattribute abfragt, um dann die Software schnell in die Nutzung zu bringen.
Genau, also oftmals werden die Produkte in so Small, Medium, Large Produkte eingeteilt und das entscheidet darüber, wie intensiv geprüft werden muss. Und um auf diese 50 Attribute zurückzukommen, also in der Regel werden die schon bereits bei den Small Produkten genutzt. Bei den Medium und Large Produkten kommen oftmals eben auch zusätzliche Anforderungen hinzu, die dann auch irgendwo eine Rolle spielen.
Also das ist ein guter Punkt, weil der Schwerpunkt der heutigen Folge ist ja das Thema Lizenzen verstehen. Und vielleicht kommen wir mal wieder zurück auf das Thema Lizenzen verstehen. Wie könnten diese Attribute dabei helfen, Lizenzen besser zu verstehen?
Also natürlich muss man sich mit einer Lizenz mal auseinandersetzen und sich anschauen. Es ist nicht so wie früher, dass man eben einfach ein Produkt kauft. Das gibt's in einer Version, in einer Edition und das kann man einsetzen und man hat keine Alternativen. Heute gibt's natürlich verschiedene Produkte, die das Gleiche tun, aber mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen genutzt werden können oder unterschiedlichen Lizenzierungen genutzt werden können. Und um einfach mal zu sehen, was ist das überhaupt für ein Produkt? Nehmen wir mal fürs Portfolio-Management. Wo kann ich das einsortieren und kann ich vielleicht auch bewerten, habe ich etwas Ähnliches schon im Hause? Das sind natürlich Informationen, die wir liefern. Aber auf der anderen Seite auch wirklich sich mal einen Überblick zu verschaffen über den Hersteller, über das Produkt und über die Rahmenbedingungen. Das schafft auch so ein bisschen Verständnis und Awareness für dieses komplexe Thema Softwarelizenzierung, weil wir haben hier nicht einfach eine Hardware, die wir kaufen, die wir hinstellen, die funktioniert, die irgendeinen Service hat, sondern eine Software ist immer ein Stück Produkt, mit dem die Menschen nachher arbeiten, von dem auch das Unternehmen zum Teil abhängig ist und das unter Umständen auch, ich sage immer so schön, nach Hause telefoniert oder eben nicht. Ne? Und da kommt natürlich aus unserer Perspektive im Software Asset Management auch immer das Thema Compliance wieder ins Spiel, auch zu verstehen, was muss ich denn eigentlich für Informationen erheben am Ende des Tages, damit ich auch vermessen kann, wie viel nutze ich denn überhaupt davon und bin ich compliant, bin ich nicht compliant, kann ich wirtschaftlicher damit agieren. All das sind Dinge, wo wir helfen, mit diesen Informationen ein gewisses Verständnis aufzubauen.
Du hast ja vorhin mal so einen Überblick gegeben über die Attribute. Da waren ja auch ein paar, die ich jetzt eher in den Bereich IT-Security einordnen würde und weniger in den Bereich Software-Asset-Management. Also gehört das zusammen oder ist da der Übergang fließender oder wird einfach mit diesen Attributen eine ganz andere Zielgruppe dann angesprochen?
Ja, wenn man Software Asset Management korrekt interpretiert, dann kommt man nicht an IT Security beispielsweise vorbei, weil ein Teil in dem gesamten Software Asset Lifecycle ist eben der Freigabeprozess und so wie auch im IT Asset Management, der Lifecycle muss gemanagt werden und das kann er eben nur durch fachlich versiertes Personal, das seine Meinung auch dazu kundtun kann. Und deswegen ist es für mich ist immer noch der, sagen wir mal, Owner der Software, das Software Asset Management oder das Lizenzmanagement. Aber bewerten müssen das Ganze dann die Fachabteilungen. Also ganz einfaches Beispiel, solche Compliance-Methoden wie welche Verschlüsselung wird genutzt oder sonst irgendetwas, das kann natürlich auch nur IT-Security bewerten. Aber wenn die dann eben sagen, mit den Informationen können wir das Produkt freigeben, das ist aus unserer Perspektive in Ordnung, dann wird das eben zurückgespielt an Software Asset Management und das Software Asset Management hat dann eben seine, ich nenne es mal salopp, Karteikarte für alles, was geprüft wurde und alles, was man in dem jetzigen Status vorfindet. Das hat einen positiven Nebeneffekt, denn wir beschaffen ja nicht nur Software irgendwann mal und geben diese frei, sondern wir haben ja auch Major-Release-Wechsel. oder also irgendetwas ändert sich oder der Hersteller wird verkauft oder irgendetwas sonst. Und dann fällt es mir natürlich viel leichter, aus dem Software Asset Management raus zu triggern. Hier gibt es eine Veränderung und die kann ich dann adressatengerecht dem zur Verfügung stellen, der diesen Prüfschritt hat, um zu bewerten, können wir das Produkt weiter einsetzen. Einfaches Beispiel. Wir haben irgendein Produkt und dieses Produkt bekommt plötzlich durch einen Release-Wechsel ein neues Add-on. Dieses Add-on sagt, du kannst ab heute auch Daten bei uns in der Cloud ablegen. Das ging vorher vielleicht nicht. Dann ist das ein Datenschutz- und ein sicherheitsrelevantes Thema. Und genau dieses Attribut kann man dann gegenprüfen, muss aber nicht die ganze Software nochmal neu prüfen.
Jetzt ist ja dieses Release-Thema ein ganz spannendes Thema, weil das verändert sich ja dramatisch. Es gibt noch Produkte, ich sag mal eher klassische Produkte, wo es auch diese Release-Wechsel, die offensichtlichen Release-Wechsel gibt. Es gibt aber auch Produkte, gerade die SaaS-Lösungen, da bekommt man das ja gar nicht mit. Da ist auf einmal, morgen schaltet man den Rechner an, nutzt eine Software und auf einmal sieht die ganz anders aus. Gibt es dann auch hier Mechaniken, wie man das dann unter Kontrolle halten kann?
Also man muss natürlich wieder mal unterscheiden, sprechen wir von einer installierten Anwendung, die kann sich ja nicht einfach aktualisieren, das wird ja dann auch durch die IT getriggert, aber wir haben ja auch viele SaaS-Anwendungen, die jetzt ohne Installation funktionieren, sondern einfach nur in auf irgendeiner Webseite plötzlich ein neues Feld haben. Und dieses neue Feld kann bedeuten Geburtsdatum des Kunden. So, das sind Informationen, die will man da wahrscheinlich gar nicht drin haben, weil der Datenschützer ansonsten wahrscheinlich Alarm schlagen wird. Und auf diese Release-Wechsel vorbereitet zu sein, heißt natürlich, ich muss mich damit beschäftigen, was konkret verändert sich. Und wenn man das strukturiert immer wieder prüft, dann kann man auch genau darauf eingehen. Und das ist eigentlich in dem Sinne relativ einfach. Aber wir haben natürlich in der Welt der Subscriptions häufiger Release-Wechsel als bei On-Premise-Software. Wenn man überlegt, wie lange man früher ein Betriebssystem genutzt hat, bevor man ein Release gewechselt hat, so geht das heute natürlich deutlich schneller. Es kommen auch deutlich mehr Funktionalitäten ad hoc dazu und das macht diesen ganzen Prozess aufwendiger. Umso wichtiger ist es natürlich, das zu tracken. Man kann also sagen, was diese Woche noch zum Unternehmen passte, kann nächste Woche plötzlich nicht mehr passen. Und wenn man das immer manuell nachrecherchieren möchte und nicht auf Standarddaten zurückgreift, ja, dann ist man den ganzen Tag beschäftigt.
Ja, jetzt lag ja ein Stück weit der Fokus immer auf dem Software-Freigabeprozess, der ja ganz am Anfang von dem Lebenszyklus steht. Mhm. Und die Bewertung der Veränderungen können natürlich auch ganz am Anfang des Lebenszyklus jetzt des neuen Releases stehen. Aber welche Anforderungen über solche Wissensdarstellungen, über solche Informationen bestehen denn weiter hinten im Lebenszyklus?
Naja, also die Initialbewertung gibt das Produkt ja frei, dass man es erstmal nutzen kann. Die Frage, die man sich am Ende des Tages stellen muss, ist ja auch, wie kontrolliere ich das Ganze? Das heißt, wie stelle ich denn sicher, dass ich mit meiner Lizenzierung compliant und auch wirtschaftlich umgehe. Somit muss ich mir natürlich schon Gedanken darüber machen, wie kann ich das Ganze messen, wie kann ich das Ganze tracken, damit mir hier nichts passiert. Und das ist auch ein wesentlicher Aspekt. Jeder Hersteller hat ja unterschiedliche Anforderungen daran, wie man die Compliance sicherstellen muss oder wie man das Ganze vermisst. Und auch das muss ich natürlich unter Kontrolle haben. Und das kann ich nur unter Kontrolle haben, wenn ich die Lizenz verstanden habe, wenn ich auch die Nutzungsbedingungen vorliegen habe und auch die Information, was daraus abzuleiten wäre, für was muss ich denn Sorge tragen, damit ich gegenüber dem Hersteller auch eine Aussage treffen kann, wie ich compliant mit dem Produkt umgehe. Das wäre ein ganz einfaches Beispiel, wenn es jetzt nachher um das Thema Managen geht.
Das heißt, im Laufe des Lebenszyklus verändert sich dann die Zielgruppe, die mit den Attributen, die die License Library bereitstellt, sinnvoll was anfangen kann.
Genau, also deswegen sage ich ja, diese Erstbewertung und dieser Release-Wechsel, das ist dann eher so dieser anfängliche Anforderungsprozess oder der Software-Request. Wenn es um die Beschaffung geht, dann habe ich natürlich auch immer die Themen Zahlungsmodalitäten und ich sage mal nur mal als Beispiel, wenn ich eine Subscription einfach zu spät bezahle, dann ist sie halt auch am nächsten Tag weg. Das ist auch ja, so ein kleiner Unterschied zu der Perpetual-Lizenz. Aber über den gesamten Lebenszyklus, also das Ganze zu verstehen, um es bewerten zu können, das Ganze ordnungsgemäß zu beschaffen, was ich immer mal wieder ändern kann und das Ganze natürlich nachher auch zu managen, ist immer davon abhängig, wie verändert sich das Produkt. Und deswegen ist es eigentlich niemals ein Einmalprozess, sondern der muss immer gereviewt werden und das möglichst effizient.
Am Anfang, wo du die Zusammenfassung, den Überblick über die Attribute gegeben hast und auch zwischendrin kam immer mal so, dass das Thema Risikomanagement durch. Das heißt, inwiefern ist das denn relevant jetzt für so ein IT-Risikomanagement?
Das ist relativ einfach. Ganz plattes Beispiel. Es gibt Informationen darüber. Hersteller A kauft Hersteller B. Mit diesem Aufkauf verändern sich Rahmenbedingungen. Also in der Regel verändern sich Rahmenbedingungen. Das heißt, es kann sein, dass dieses Produkt den Kontinent wechselt, sage ich mal ganz locker, auf einmal eine andere Gerichtsbarkeit hat, unter einem anderen Recht steht. Es kann aber auch sein, dass sich hier ein Unternehmen ja tatsächlich auch eine andere Geschäftspraktiken an den Tag legt, auch ein ganz anderes Geschäftsmodell hat. Also wir kennen das jetzt aus dem Thema VMware Broadcom, ne? Also welche Veränderungen gibt es? Aber aus Risikoperspektive gibt es natürlich auch viel, viel mehr Dinge, die man noch beachten kann. Man sieht jetzt politische Ereignisse, die dazu führen, dass plötzlich ein Produkt gar nicht mehr eingesetzt werden darf, aus dem Land, aus dem es kommt, oder in dem Land, in dem man es verwenden will. Und das sind natürlich alles Dinge, die muss man auf dem Schirm haben, um auch sicherzustellen, dass das Thema Business Continuity, dass man nicht plötzlich einen Geschäftsprozess lahmgelegt hat, weil man nicht aufgepasst hat.
Also dann jetzt zum Beispiel Produkte, die aus Russland bekommen und jetzt irgendeinem Embargo unterliegen.
Korrekt, genau. Oder wo einfach entschieden wurde, das wollen wir nicht mehr nutzen, ne? Oder das darf dort nicht mehr genutzt werden. Und das ist ja dann das ist ja absehbar, ne? Wenn man das wirklich in der Risikoperspektive betrachtet und schaut sich dann an, was passiert politisch und was passiert vielleicht auch mit einem Hersteller, um dann auch frühzeitig abwägen zu können, wir müssen uns hier einen Plan B überlegen, denn sind wir mal ehrlich. Zentrale Produkte, die ich einsetze, die ersetze ich nicht einfach innerhalb von heute auf morgen. Da kann man schon froh sein, dass man die innerhalb eines Jahres ersetzt bekommt. Also muss man natürlich ja gut und schnell vorbereitet sein, so wie das Banken und Versicherungen auch machen, die auch immer bewerten, was gibt es noch für zweite oder dritte Hersteller, die mir ein ähnliches Produkt im Falle eines Ausfalls zur Verfügung stellen können. Und das ist für mich zunehmend tatsächlich immer wichtiger und das zeigen auch die Erfahrungen aus den letzten Jahren. Es gab viel mehr Vorfälle, die dazu geführt haben, Log4j und wie sie alle heißen, dass plötzlich Produkte einfach nicht mehr genutzt werden durften und das hat einfach einen Impact, weil aus Spaß kauft man die ja nicht, hoffentlich.
Ja, und man kann natürlich dann den Prozess beschleunigen, wenn man bestimmte Basisinformationen dann schon verfügbar hat, wie zum Beispiel in der License Library und ich selbst erst nochmal aufwendig recherchieren muss.
Genau, dann ist Schnelligkeit gefragt und Schnelligkeit ist dann gegeben, wenn ich bereits Informationen habe und brauche nur das Delta zu prüfen. Und im Idealfall habe ich dann das Delta auch schon vorliegen, weil es mir auch wieder als Standardinformationen zur Verfügung gestellt wird und damit wird man natürlich auch resistenter.
Gibt es denn noch andere Prozesse, die relevant sind oder die idealerweise auf diese Informationen zugreifen sollten, um beschleunigt zu werden?
Das ist natürlich immer eine spannende Frage. Also ich empfehle immer, gerade wenn beispielsweise in der IT-Infrastruktur etwas geändert wird oder man irgendwie wechseln möchte von On-Premise zu einem Hyperscaler oder andersrum, dann ist es oftmals so, dass das derzeitige Lizenzmodell nicht unbedingt dann zum Einsatzszenario passt. Also das ist so das klassische Beispiel. Ich ziehe eine Maschine um aus der On-Premise-Welt in Azure beispielsweise. Dann kann ich nicht immer die Lizenzen, die ich habe, tatsächlich mitnehmen, sondern ich muss dann neu bewerten. Nicht passen die Lizenzen zu mir, sondern passen diese Lizenzen zum Einsatzszenario. Und auch das ist natürlich deutlich leichter, wenn ich hier eine Delta-Betrachtung habe und kann dann sagen, okay, das passt nicht. Wir müssen hier beispielsweise an der Metrik etwas ändern oder wir müssen vielleicht auch das Produkt wechseln. Und sowas ist im Vorfeld immer viel effizienter in der Bewertung und man hat auch viel mehr Möglichkeiten, dann, bevor man es tut, mit dem Hersteller in Verbindung zu treten, um zu sagen, passt mal auf, wir wollen hier einen Wechsel vornehmen, wir wollen jetzt diese ganzen Lizenzen nicht neu kaufen, bietet uns doch mal ein Konstrukt an, wie wir kostengünstig unsere Lizenzen wandeln können. Nur mal als Beispiel.
Das heißt, dass diese Informationen können auch dazu dienen, Verhandlungen mit den Herstellern schneller und besser vorbereiten zu können.
Selbstverständlich, genau. Also alle Informationen, die ich habe, bevor ich etwas tue, helfen mir dabei, meine Verhandlungen zu stärken. Das ist natürlich was anderes, wenn ich sage, wir haben uns schon entschieden, wir wollen jetzt dahin und wir müssen jetzt unsere Lizenzen umziehen. Dann sagt der Hersteller unter Umständen, das ist ja prima, dann müsst ihr die jetzt alle neu kaufen. Also ich habe gar keine Verhandlungsmasse mehr. Das wäre ein einfaches Beispiel, wie man tatsächlich auch agieren könnte.
Jetzt waren die ganzen Beispiele eher aus dem Bereich Compliance, was nach wie vor ein sehr wichtiges Thema ist. Zunehmend treibt aber die Unternehmen immer das Thema Kosten um. Wie kann ich Kosten einsparen, Kosten reduzieren? Gibt denn die License Library oder geben denn die Attribute auch Hinweise auf dieses Themengebiet?
Zum Teil natürlich, also die Standardattribute geben mir auch Informationen darüber, welche alternativen Lizenzierungsarten gibt es denn für mein Produkt, das ich suche. Ja, also da kann man sich dann schon mal schlau machen, was passt denn vielleicht zum Einsatzszenario. Ansonsten kann ich natürlich nur gegenüberstellen, welche Produkte ich hier habe. Ich kann natürlich auch in den Use Cases mal nachschauen in der License Library, wo auch Kundenszenarien diskutiert wurden, was man in welchem Fall tun könnte. Am Ende des Tages aber sind es natürlich Erfahrungswerte. Ich meine, wir haben jetzt 40 Jahre Erfahrung in diesem Bereich und da muss man ja schon mal sagen, seit Anbeginn der Zeit könnte man sagen. Und wie Hersteller agieren, wie sich Hersteller entwickeln, das sind natürlich alles Dinge, die wir auch wissen und die wir auch tracken und wo man auch auf Erfahrungen zurückgreifen kann, die jetzt vielleicht nicht formalisiert ist. Und da helfen wir natürlich auch den Unternehmen gerne, dass wir einfach sagen, okay, wir wissen, wie der Hersteller agiert und worauf man sich einstellen muss, und haben auch ganz salopp Informationen, wann ist das Geschäftsjahresende von irgendeinem Hersteller, um dann nochmal extra was rauszuverhandeln. Also da gibt es viele Möglichkeiten.
Das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, weil die License Library und die Attribute, die werden ja nie vollständig sein, einfach weil es so viele Arten von Software gibt und weil auch die Anzahl der Attribute ja permanent wächst. Was rätst du denn dann Unternehmen, die jetzt in die License-Library reinschauen und bestimmte Themen nicht finden? Was sollen die tun?
Also die können ganz einfach Kontakt mit uns aufnehmen. Als Beispiel, jetzt sage ich mir jetzt mal, Bankenversicherungen auch wieder, die überprüfen zum Beispiel, wie gut ist denn der Service bei einem Softwarehersteller. Und das können sie natürlich nur aus der Eigenperspektive erheben. Und das, was wir eben machen, ist zu versuchen, diese Informationen am Markt auch zu beschaffen und aus unserer Erfahrung zu beschaffen, um eine wirkliche Aussage treffen zu können. Bedeutet am Ende des Tages, und so machen wir es auch, viele Kunden reichen diese 50 Attribute bis zu einem gewissen Grad aus. Ich habe am Anfang gesprochen von diesen Small-Lizenzprodukten, aber viele Kunden kommen ja auch mit der Anforderung an uns, wir brauchen noch folgende Informationen. Und wenn wir diese Informationen beschaffen können, dann beschaffen wir die natürlich und stellen die zur Verfügung. Das heißt, wir haben Kunden, die haben eben ein anderes Set an Attributen, die sie geliefert bekommen.
Gleiches gilt natürlich auch für neue Hersteller, neue Produkte, die noch nicht in der License Library drin sind. Kann man dann wahrscheinlich auch sagen, hier, pass mal auf, CCP, die sind für uns relevant, bereitet die doch mal auf und haltet die auch auf aktuellem Stand, weil da müssen wir immer mal wieder drauf gucken.
Genau, durch Meldungen, monatliche Meldungen, jährliche Meldungen bekommen wir dann ein Delta zu unserer License Library, gerade wenn es jetzt sehr fachspezifische Anwendungen sind, die jetzt nicht so einen großen Verbreitungsgrad haben. Und natürlich bereiten wir die dann auf und dann eben für den Kunden so, wie er das für sich benötigt auch und in der Form, in der es benötigt. Der Punkt ist aber, alles, was wir aufbereiten, ist immer validiert. Das heißt, das sind jetzt keine gegoogelten Informationen, sondern wir belegen natürlich das, was wir haben, auch immer mit den entsprechenden Dokumenten des Herstellers.
Da merkt man langsam, dass du älter wirst. Heute würde man eigentlich sagen, keine ChatGPT-Information.
Ja. Also das alles hilft einem natürlich, ne? Aber wenn man wirklich bei so sensiblen Themen sicher sein will, dann bin ich, auch wenn ich sehr technikbegeistert bin, schon der Meinung, dass man das ein oder andere tatsächlich selber prüfen sollte.
Ja, und die Validierung ist ja schon extrem wichtig, weil auch die ganzen Ergebnisse von solchen KI-Modellen sind ja immer wahrscheinlichkeitsbasiert. Das heißt, man hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Informationen einfach nicht korrekt sind. Und lass mal die Wahrscheinlichkeit nur bei 5% liegen. Das heißt, man hat dann von 100 Anfragen tatsächlich 5 falsche Attribute drin. Und das kann schon fatal sein.
Genau, also je nachdem, wie kritisch das Attribut ist, ist es auf jeden Fall so. Ne? Bei anderen, die jetzt weniger Auswirkungen haben, ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber ich meine, deswegen machen wir ja die Übung und sagen, wir recherchieren die auf, nennen wir es mal klassische, wenn auch effiziente Art und Weise, aber eben tatsächlich dann belastbar.
Ja. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer der Lizenzlage, diese Folge basiert ja auf einem Impuls aus der Hörerschaft, jetzt nicht von der Lizenzlage, sondern von einem Webcast von uns. An dieser Stelle appelliere ich immer an euch, gebt uns Feedback, sagt uns, was wir besser machen können, gebt uns Impulse für Themen, die euch interessieren. Ihr erreicht uns unter lizenzlage@ccpsoft.de. Wir freuen uns über jedes Feedback von euch. Markus, vielleicht zum Abschluss dieser Folge traditionell die Frage, was sind denn deine Tipps? Was würdest du Unternehmen raten zum Thema Lizenzen verstehen durch strukturierte Wissensbeschaffung, durch strukturiert vorliegende Informationen?
Meine Empfehlung ist ganz einfach. Von allen Stakeholdern, die an dieser Prüfung beteiligt sind, sollte man sich mal die Attribute, die geprüft werden, besorgen, sollte die übereinanderlegen, wird sehr schnell feststellen, dass es Doppelungen gibt, sollte sich auf ein gemeinsames Format committen und dann versuchen, immer einen Datensatz für alle Beteiligten aufzubauen. Das ist meine Empfehlung und das ist das, was meistens in der Realität nicht passiert, aber würde es unfassbar effizienter machen.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, weil auch Effizienz führt zu Kosteneinsparungen und auch gerade im Bereich Software Asset Management sind die Unternehmen ja nicht wirklich gesegnet mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Von daher ein schöner Impuls. Markus, herzlichen Dank für die ausführlichen Informationen.
Immer wieder gerne.
Und ich bin mir sehr sicher, wir werden dich auch in wieder einer der nächsten Folgen wieder hören. Vielen Dank und auch Tschüss an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
Tschüss.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Lizenzlage. Die wichtigsten Infos dieser Folge bekommt ihr jetzt noch in einer kleinen Zusammenfassung. Die rund 50 Attribute der License Library stellen wesentliche Informationen über Software und Subscription bereit. Qualitätsgesicherte Informationen beschleunigen eine Vielzahl von Prozessen. Informationen der License Library sind nicht nur relevant für die Softwarebeschaffung und das Software Asset Management, sondern unterstützen auch viele andere Bereiche in Bezug auf IT Compliance and Security. Im Umfeld von IT Compliance, Risikomanagement und Security bergen Informationen, die nicht qualitätsgesichert sind, ein hohes Risiko.
Lizenzlage. Der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.